NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Wo ist Edward Snowden? Das fragt sich zurzeit nicht nur die US-Regierung. Wir informieren Sie gleich über den aktuellen Stand und kommentieren die Situation, in der sich Präsident Obama nun befindet. Außerdem im Programm. Die Union stellt ihr Regierungsprogramm vor. Das Kabinett hat die Finanzierung des Fluthilfefonds beschlossen. Italiens ehemaliger Regierungschef Berlusconi soll für 7 Jahre ins Gefängnis und Pep Guardiola hat in München nicht nur die Journalisten beeindruckt. Zunächst aber zu Edward Snowden, dem Mann, der mit seinem Wissen über Vorgänge beim amerikanischen Geheimdienst NSA die Regierung in Washington in große Schwierigkeiten gebracht hat. Von Hongkong aus hatte sich der ehemalige NSA-Mitarbeiter an die Öffentlichkeit gewandt und von umfangreichen Spionageaktionen der US-Geheimdienste in Europa und China berichtet. Und am Wochenende hatte auch Dokumente über britische Überwachungsprogramme öffentlich gemacht. Die US-Regierung fordert seine Auslieferung. Snowden verschwand aus Hongkong mit Chinas Hilfe. Angeblich hielt er sich dann in Moskau auf und es wurde heftig spekuliert, er verlasse heute Russland Richtung Kuba. Aber offenbar stimmt das so nicht ganz. Aus Moskau Horst Kläuser.
Man weiß, dass man nichts weiß. Hei nun für Gerüchte und Verschwörungen. Wo Edward Snowden nicht ist, scheint da noch die einfachste Frage. An Bord des Fliegers nach Havanna nämlich. Wo ist er dann? Und spannender noch, war Snowden überhaupt da, wo man ihn vermutete? Gestern sei er aus Hongkong kommend auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo gelandet. Bilder allerdings gab und gibt es bislang keine von ihm. Erstaunlicherweise auch keine Mitreisenden, die später über ihn erzählt hätten. Mit dem ecuadorianischen Botschafter soll er dann über Asyl in Südamerika gesprochen haben. Hat er tatsächlich? Vollends zum medialen Rohrkrepierer für Live-Kameras und hektische Reporter wurde heute Mittag der Countdown zum Abflug nach Havanna. Alles schien bekannt, dass Snowden schon von Hongkong aus durchgecheckt war, er also im Transitbereich ohne russisches Visum wartete, dass er um 12.05 Uhr deutscher Zeit mit dem Aeroflot-Flug SU-150 starten und dass er auf Platz 17a sitzen würde. Daraufhin hatten angeblich 2 Dutzend Journalisten aus Moskau ebenfalls einen Ausflug nach Kuba gebucht, um dem Gejagten nahe zu sein. Vergebens. Platz 17a blieb zunächst leer. Der eifrige Reporter vom Nachrichtenkanal Rossiya24 twitterte aus dem Flieger, da sei gar keiner an Bord, der auch nur annähernd Edward Snowden ähnele. Selten stimmt der Satz mehr. Außer Spesen nichts gewesen. Ratlosigkeit. Echt oder gespielt? Für Letzteres spricht, dass der Kreml und das russische Außenministerium schweigen. So laut schweigen, dass man nachgerade daran fühlen kann, dass mehr dahinter steckt. Falls er nach Moskau kam, hatte Snowden den hiesigen Diensten über US-Spionageprogramme gegen Russland denn gar nichts zu erzählen? In China hat er dem Vernehmen nach doch auch ausgepackt. Könnte er vielleicht auch hier Asyl bekommen? Was ein noch größerer Affront gegen die USA wäre, wird nur inoffiziell oder auf niedrigen politischen Ebenen diskutiert. Beispielsweise vom stellvertretenden Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses in der Staatsduma, Leonid Kalaschnikow. Natürlich denkt er über sein Leben nach. Er sucht momentan ein Asyl, da ihm die Todesstrafe droht. Ein solches Asyl könnten wir ihm auch anbieten. Es meldet sich zudem der umtriebige Politiker Wladimir Zhirinowski von der scheinliberalen Partei Russlands zu Wort, der mit dem Faustpfand Snowden gern ein Hühnchen mit den USA rupfen möchte. Nur er begab sich freiwillig in unsere Hände. Deshalb ist es in Ordnung, die Situation auszunutzen. Wir können ihn doch nicht erschießen. Wir möchten tauschen. Er könnte in Amerika leben. Dafür möchten wir aber unsere Verräter zurück. Oder unsere Geschäftsleute, die in den USA gesetzwidrig einsitzen müssen. Zhirinowski hebt auf den russischen Waffenhändler Viktor But ab, den Russland gern zurück hätte, der aber in Amerika zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde. Oder auf den Ex-KGB-General Kalugin, der flüchtete und in den USA auspackte. So gesehen wäre es mehr als unwahrscheinlich, wenn Russland einen Informanten wie Snowden einfach so ziehen ließe.
Aber wo Edward Snowden im Moment ist, das wissen wir nicht. So viel aber steht fest, die US-Regierung ist hochgradig nervös. Außenminister Kerry hat China und Russland gewarnt, ihre Beziehungen zu den USA durch die Affäre zu gefährden. Die Regierung in Washington hat Anklage gegen Snowden erhoben, wegen Geheimnisverrats. Aber sie selbst ist es, die in der Öffentlichkeit nun am Pranger steht, wegen der umfangreichen Abhöraktionen. Und mittendrin steht Präsident Obama. Martin Ganselmeier kommentiert.
Welch eine Ironie. Der vermeintlich übermächtige Big Brother USA erscheint seit diesem Wochenende ziemlich machtlos. Beim Katz-und-Maus-Spiel mit Washington ist der 30-jährige Computerexperte Edward Snowden seiner Regierung und den 16 US-Geheimdiensten immer einen Schritt voraus. Bis Samstag war sich das Weiße Haus sicher, dass Snowden in Hongkong festgenommen und in absehbarer Zeit ausgeliefert wird, denkste. Der Auslieferungsantrag sei unzureichend, tadelte das kleine Hongkong, die Supermacht wie einen dummen Schüler. Zu Recht fragen jetzt die US-Medien, wie konnte das passieren? Wird die US-Regierung im Ausland nicht mehr ernst genommen? Für Präsident Obama ist die jüngste Entwicklung in mehrfacher Hinsicht peinlich. Vor zwei Wochen hat er ein ganzes Wochenende mit Chinas neuem Staatschef verbracht. Die chinesischen Cyberattacken habe er angesprochen, hieß es anschließend, und man erhoffe sich einen positiven Neuanfang in den Beziehungen. Zwei Wochen später hat Peking die US-Regierung in aller Welt blamiert. Nicht China, sondern Amerika steht weltweit als Schnüffelstaat da. Und dank Peking konnte Edward Snowden aus Hongkong entwischen. Auch Obamas Verhältnis zu Putin ist völlig vergiftet. Egal ob Syrien, Iran oder Snowden, Putin tut alles, um Obama zu ärgern. Schon gibt es Stimmen in Amerika, die den US-Präsidenten als durchsetzungsschwachen Ankündigungsweltmeister abschreiben. Tatsächlich sind die Chancen der US-Regierung, Edward Snowden noch festzunehmen, gegen Null gesunken. Der Appell des Außenministeriums, Snowden die Weiterreise zu verweigern, wirkt eher verzweifelt. Mit im Gepäck nach Südamerika hat Snowden weitere Geheimnisse, die Amerika blamieren. Einige Republikaner vergleichen Obama bereits mit Jimmy Carter. Idealistisch, wohlmeinend, aber letztlich kann er es nicht. Der Verfassungsrechtler Obama sieht den Fall Snowden als Chance, die Balance zwischen individueller Freiheit und Schutz vor Terror neu zu diskutieren. Das klingt ehrenwert, ist aber ziemlich akademisch. Bis auf linke und radikal-liberale Gruppen wollen die meisten US-Bürger vor allem vor Terroranschlägen sicher sein, wobei Boston zeigt, dass es trotz aller Spähprogramme keine absolute Sicherheit gibt. Der Fall Snowden könnte das Drehbuch für einen spannenden Agenten-Thriller liefern. Obama wird das Ganze eher als Tragödie empfinden. Für ihn haben die jüngsten Entwicklungen nur einen positiven Nebeneffekt. Die bislang auch in Amerika gestellte Frage, ist der Whistleblower Snowden ein Held oder ein Verräter, die ist nun beantwortet. Wer mit Hilfe Chinas über Moskau und Kuba nach Ecuador fliehen will, hat sich bei seinem Kampf für mehr Transparenz und persönliche Freiheit die falschen Freunde ausgesucht. Und was lernen wir aus dem Fall Snowden? Nicht nur China betreibt Cyberspionage in großem Stil und hackt unsere Internetkommunikation. Aber in westlichen Demokratien ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendwann alles ans Licht kommt. Und noch eine Erkenntnis: Vorsicht vor Computerexperten und IT-Administratoren. Im digitalen Zeitalter können sie manchmal sogar eine Supermacht blamieren.
Für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info kommentierte Martin Ganselmeier die prekäre Situation der US-Regierung. Zu unserem nächsten Thema. Seit Wochen protestieren in der Türkei zehntausende Menschen gegen die Regierung Erdogan. Der konservativ-islamische Ministerpräsident geht mit aller Macht und wiederholt auch mit großer Gewalt gegen die Demonstranten vor. Und damit verstößt Erdogan eindeutig gegen Prinzipien der Europäischen Union. Also wurden die Beitrittsverhandlungen in der vergangenen Woche erstmal auf Eis gelegt von den EU-Botschaftern. Heute nun haben die Außenminister beraten. Aus Luxemburg Dirk Müller.
Die Sache ist nicht einfach. Seit Tagen geht es hin und her. Die entscheidende Frage lautet, kann die EU angesichts der Gewalt in der Türkei mit der Regierung Erdogan über den Beitritt des Landes zur Europäischen Union verhandeln? Welches Signal würde man auch an die Protestierenden in Ankara und Istanbul senden, wenn man ausgerechnet jetzt ein neues Verhandlungskapitel eröffnet? Auf Botschafterebene hatte Deutschland vergangene Woche noch blockiert. Heute bemühte sich Außenminister Westerwelle um einen Kompromiss, den er der irischen Ratspräsidentschaft vorlegte und über den nun die EU-Mitglieder entscheiden müssen.
Auf der einen Seite können wir nicht so tun, als hätte es die letzten Tage nicht gegeben. Wir sind nicht in einem luftleeren Raum mit unseren politischen Entscheidungen. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, dass wir die strategischen langfristigen Interessen nicht außer Acht lassen. Und diese langfristigen strategischen Interessen sind auf der Seite der Türkei, aber natürlich auch auf Seiten Europas.
Details wollte Westerwelle nicht preisgeben. Aus Diplomatenkreisen hieß es, es solle zwar jetzt eine Grundsatzentscheidung für weitere Verhandlungen fallen, wann es aber wirklich losgeht, das wolle die EU erst nach dem nächsten Fortschrittsbericht über die Lage in der Türkei im Herbst festlegen. Über die Erfolgsaussichten seines Vorschlages äußerte sich Westerwelle nur vorsichtig.
Wir hätten einen solchen Kompromissvorschlag nicht unterbreitet, wenn wir nicht der Überzeugung wären, dass ein Kompromiss erstens möglich ist und zweitens, dass er auch sinnvoll ist. Wir wollen das. Ob es am Ende gelingt, das wird dann die Zeit und die weiteren Beratungen zeigen.
Noch sind längst nicht alle EU-Staaten überzeugt, dass die Türkei bereit ist für eine weitere Annäherung. Vor Beginn des Treffens zeigte sich der österreichische Außenminister Michael Spindelegger eher skeptisch, ob dies der richtige Zeitpunkt ist. Die Türkei müsse sich erst einmal an die Regeln der Union halten, so Spindelegger.
Und das bleibt keinem erspart. Und darum werden wir darüber reden müssen, bevor wir hier in irgendeiner Weise ein neues Kapitel eröffnen.
Für ihn steht jedenfalls fest,
da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.
Fortschritte zwischen der EU und der Türkei gibt es weiterhin nur im Schneckentempo.
Gemeinsam erfolgreich für Deutschland. Das ist der Titel des Regierungsprogramms von CDU und CSU. Heute haben es die Parteivorsitzenden Merkel und Seehofer vorgestellt. Und da ist so einiges drin, von Mindestlohn über Familiensplitting bis zur Rente. Einzelheiten von Katrin Brandt.
Nun kann es also losgehen. Die Union hat ein Regierungsprogramm und vor allem das nötige Selbstvertrauen für den Wahlkampf.
Das ist eine Richtungsentscheidung für unser Land,
sagte die CDU-Chefin und Bundeskanzlerin. Nun gehe es
darum, ob Deutschland unter Führung von CDU und CSU weiter auf Erfolgskurs bleiben oder, man muss das so klar sagen, ob es mit Rot-Rot-Grün bergab geht.
Und CSU-Chef Horst Seehofer, handzahm wie selten, assistierte.
Immer dann, wenn die Union regiert hat, ist es den Deutschen gut gegangen und ihr Lebensstandard und ihr Lebensglück hat sich verbessert.
Das wollten die rund 650 Politiker gerne glauben, die aus ganz Deutschland angereist waren, um mit den Regierungs- und Parteispitzen der Union das neue Regierungsprogramm zu feiern und den Wahlkampf zu eröffnen. Gemeinsam erfolgreich für Deutschland steht als Titel über den 120 Seiten, die gestern von den Parteispitzen beschlossen worden waren und heute der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.
Deutschland geht es prächtig. Kein anderes Land hat so festen Boden unter den Füßen wie wir.
Und damit das so bleibt, will die Union weiter solide und sparsam wirtschaften. Nächstes Jahr will die nächste Regierung Merkel die neuen Schulden weiter zurückfahren. Und für 2015 kündigte Finanzminister Schäuble heute an.
Ab 2015 können wir, wenn es gut läuft und wenn wir weiter Kurs halten, es sogar schaffen, dass wir die zu hohe Gesamtverschuldung langsam abbauen können.
Wer spart, darf auch investieren. So eine weitere Botschaft des Programms. Zum Beispiel in die neue Mütterrente, von deren Sinn auch Arbeitsministerin Ursula von der Leyen überzeugt ist.
Ich gehöre zu diesen gespaltenen Müttern. Zwei meiner Kinder sind vor 92 geboren und fünf sind nach 92 geboren. Wie soll ich denen erklären, dass die Erziehungsleistung, die mein Mann und ich erbracht haben, bei den ersten zwei offensichtlich nur ein Drittel wert war und bei den anderen fünf dreimal so gut war? So macht das nämlich im Augenblick die Rente.
Die Union will auch ältere Kinder stärker bei der Rente anrechnen. Mehr Kindergeld, ein höherer Freibetrag, ein Mindestlohn, eine Lebensleistungsrente und vieles mehr verspricht die Union in ihrem Programm unter Finanzierungsvorbehalt. Denn für Horst Seehofer gilt:
Wir hinterlassen der jungen Generation keine Schulden, sondern Chancen, liebe Freunde. Chancen für ihr weiteres Leben.
Doch der künftige Koalitionspartner FDP, im Wahlprogramm nicht ausdrücklich erwähnt, sieht allen Beteuerungen zum Trotz die Union auf dem Weg in neue Schulden und brachte sich heute in Stellung. Neue Leistungen auf Pump werde es mit der FDP nicht geben, so Generalsekretär Patrick Döring. Seitens der SPD fand Kanzlerkandidat Peer Steinbrück im Programm nur Plattitüden und leere Versprechen vor. Davon lässt sich zumindest CSU-Chef Seehofer nicht beeindrucken. Beim Blick auf den Zustand der Opposition fragte er sich heute nur:
Meine Damen und Herren, vor was sollen wir eigentlich Angst haben?
fragt sich Horst Seehofer, der Vorsitzende der CSU und bayerische Ministerpräsident. Nun, er befindet sich ja vor allem im Landtagswahlkampf um den Machterhalt. Am liebsten würde er ab 15. September Bayern wieder allein und ohne die FDP regieren. Einiges an Belastung kommt auf die Bayern auch noch zu durch die Folgen des Hochwassers. Aber hier ist Bayern, wie auch die anderen betroffenen Bundesländer, nicht allein. Gemeinsam mit dem Bund soll der Fluthilfefonds finanziert werden. 8 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hat das nun so beschlossen.
Es geht um rasche Soforthilfe und es geht um zügigen Wiederaufbau. Das ist genau das, was die Bürger von ihrem Staat in solch einer Situation erwarten,
sagt Regierungssprecher Steffen Seibert, nachdem das Bundeskabinett den Fluthilfefonds mit rund 8 Milliarden Euro beschlossen hat. 1,5 Milliarden Euro davon sind alleine für die Reparatur von Straßen, Schienen und Wasserwegen vorgesehen. Diesen Posten übernimmt der Bund. Weitere 6,5 Milliarden Euro stehen für Schäden bereit, die die Flut bei Privatleuten und Unternehmen angerichtet hat und die dafür kein Geld von der Versicherung bekommen. Hier teilen sich Bund und Länder die Kosten je zur Hälfte. Damit das Geld überhaupt zur Verfügung gestellt werden kann, musste ein Nachtragshaushalt her. Durch ihn steigt die Neuverschuldung des Bundes in diesem Jahr auf insgesamt 25,1 Milliarden Euro. Trotzdem:
Die zulässige Neuverschuldungsgrenze nach der Schuldenbremse, die wird auch trotz dieser Steigerung weiterhin deutlich unterschritten.
Auch wenn die Sozialdemokraten grundsätzlich für den Fluthilfefonds sind, kritisieren sie doch, dass die Bundesregierung das Geld nur über langfristige Kredite bereitstelle. Florian Pronold, Vorsitzender der bayerischen SPD und im Kompetenzteam von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück, zuständig für die Infrastruktur, befürchtet:
Wir haben schon insgesamt jetzt zu wenig Geld für Infrastruktur. Wenn wir auch noch die Schäden reparieren müssen zusätzlich, dann bedeutet es im Ergebnis, dass für Straßen, für Schienen, auch für Wasserwege, für Hochwasserschutz, für alles weniger Geld unterm Strich in der Zukunft zur Verfügung steht.
Unklar ist, ob die 8 Milliarden Euro überhaupt ausreichen, um alle Flutschäden zu bezahlen. Da noch immer Gebiete unter Wasser stehen, kann noch nicht abschließend berechnet werden, wie groß die Schäden insgesamt sind.
Wir haben als rot-grün geführte Regierung 7 Milliarden bei der Hochwasserhilfe 2002 weitestgehend ausgegeben. Wenn ich mir anschaue, wie groß die Schäden sind und wie groß die Betroffenheit sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass 10 Jahre später bei einem deutlich schlimmeren Hochwasser die Schäden geringer ausfallen als 2002, und deswegen wird jeder Cent gebraucht.
Zusätzlich zum Fluthilfefonds hat das Bundeskabinett noch ein weiteres Hilfspaket auf den Weg gebracht. Mit 15 Millionen Euro sollen Unternehmen unterstützt werden, die verursacht durch das Hochwasser nicht produzieren konnten und deshalb Kurzarbeit anmelden mussten. Bis zu 3 Monate bekommen sie nun die Beiträge, die sie für ihre Mitarbeiter in die Sozialversicherung einzahlen müssen, erstattet. Noch einmal Regierungssprecher Steffen Seibert:
Es soll damit verhindert werden, dass solche betroffenen Betriebe eben aus wirtschaftlichen Gründen Beschäftigte entlassen müssen.
Damit die ersten Zahlungen bald erfolgen können, müssen Bundestag und Bundesrat dem Nachtragshaushalt bis zum 5. Juli, also noch vor der Sommerpause, zugestimmt haben. Das gilt jedoch als sicher, da sich Bund und Länder in der vergangenen Woche auf die finanziellen Details geeinigt haben. Schon am morgigen Dienstag wird sich der Bundestag in einer Sondersitzung mit der Fluthilfe befassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird dann eine Regierungserklärung abgeben.
Ein Beitrag von Michael Stegers. Der Mann, der zahlreiche Anschläge auf Lastwagen verübt haben soll, er ist gefasst. Der Mann stammt aus der Eifel. Oliver Bendixen berichtet.
Bis heute sollen mehr als 700 Anschläge auf Autotransporter auf das Konto des 58-Jährigen gehen. Gegen den nicht nur wegen Sachbeschädigung und etlicher Verstöße gegen das Waffengesetz ermittelt wird, sondern auch wegen versuchten Mordes. Im Jahr 2009 war auf einer Autobahn bei Würzburg eine Pkw-Lenkerin aus den neuen Bundesländern von einer Kugel am Hals getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Das erklärt, warum gegen den Fernfahrer auch wegen solch schwerer Delikte ermittelt wird. Von der Vorführung beim Ermittlungsrichter, der ihm den bereits vor Tagen ausgestellten Haftbefehl eröffnen wird, erwarten sich die Ermittler auch Erkenntnisse über das Motiv des 58-Jährigen. Denn bei diesem Termin soll der Mann auch noch einmal vernommen werden. Bei einer ersten Befragung hatte er ja bereits gestern ein Geständnis abgelegt, nur wenige Stunden, nachdem ihn die Ermittler des Bundeskriminalamtes um 6 Uhr früh festgenommen hatten. Kurz darauf führte er die Beamten auch noch zu einem Versteck, in dem mehrere scharfe Schusswaffen lagen, also vermutlich die Tatwaffen, mit denen seit 2008 immer wieder auf Autotransporter geschossen worden war. Welche Waffe welchem Fall zugeordnet werden kann, das müssen nun die Untersuchungen durch Experten ergeben. Nicht ausgeschlossen ist es, dass sich dabei der Verdacht erhärtet, dass einige der Schüsse auch von sogenannten Trittbrettfahrern abgefeuert wurden, die entlang der deutschen Autobahnen auf vorbeifahrende Lastwagen feuerten. Der Schaden, den die Fahnder dem jetzt gefassten Fernfahrer zurechnen, geht jedenfalls in die Hunderttausende, da in den meisten Fällen Neufahrzeuge beschossen wurden, die auf den Autotransportern quer durch Deutschland befördert wurden. Die meisten Kugeln schlugen dabei in die Türen und in die Kotflügel ein. Nach der Entdeckung der Taten meist am Zielort der Transporte sicherten Spurenexperten zahlreiche Projektile, erst vom Kaliber 22 und dann 9mm Kugeln, die aus einer Pistole abgefeuert worden waren. Die Festnahme des Mannes gelang nach einer gigantischen Überwachungsaktion. Ermittler hatten entlang der deutschen Autobahnen Kennzeichenerkennungsanlagen installiert, mit denen gezielt die Nummernschilder vorbeifahrender Lastwagen ausgelesen wurden. Denn, dass aus dem Führerhaus eines anderen LKW auf die Autotransporter gefeuert wurde, war der Polizei aufgrund der Schusswinkel schon lange klar. Wurde nun ein neuer Anschlag gemeldet, dann zeichneten die Ermittler die Fahrtroute nach und sie glichen sie mit den Daten der Kennzeichenerkennungsanlagen ab. Ziel war es herauszufinden, welche anderen Lastwagen dem beschossenen Autotransporter begegnet waren. Ergänzt wurde das Bild auch durch aufgezeichnete Verbindungsdaten mehrerer Mobilfunkbetreiber. Und dann wurde so lange gesiebt und gesiebt, bis am Ende nur noch ein Verdächtiger übrig blieb, der am Sonntag in der Eifel festgenommene Fernfahrer.
Systematische Prostitution, die soll es in der Villa von Silvio Berlusconi bei Mailand gegeben haben. Und Italiens früherer Ministerpräsident soll da Sex mit der minderjährigen Prostituierten Ruby gehabt haben. Heute hat ihn ein Gericht verurteilt.
Es ist ein langer Urteilsspruch, den die Richterinnen im Gericht in Mailand verkündet haben. Doch die Aussage ist klar. Berlusconi wird im Ruby-Prozess verurteilt zu 7 Jahren Haft. Dazu gibt es ein lebenslanges Verbot der Übernahme öffentlicher Ämter. Damit sind die Richterinnen sogar über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinausgegangen. Die hatte 6 Jahre Haft gefordert und dazu Berlusconis Ausschluss von allen öffentlichen Ämtern. Staatsanwältin Ilda Boccassini. Weil es keinen Zweifel gibt, dass Elmar Rug mit dem Angeklagten Sex gehabt hat und sie hat davon Vorteile gehabt. Karima Elmarug, so heißt Ruby Rubacori mit echten Namen. In diesem Punkt stützte sich der Prozess allerdings nur auf Indizien. Zwar war unstrittig, dass Silvio Berlusconi zu eleganten Abendessen eingeladen hatte, und zwar nicht nur enge Freunde, sondern auch junge Mädchen. Für die gab es zum Abschied einen Umschlag mit 2.000 bis 3.000 €. Dann gingen die Versionen allerdings auseinander. Die Staatsanwaltschaft war überzeugt. Ruby sei nicht nur zum Abendessen, sondern auch über Nacht geblieben, habe sich wie viele der Mädchen dort prostituiert, obwohl sie noch minderjährig war. Bunga Bunga eben. Das hat nicht nur Berlusconi bestritten, sondern auch Ruby. Nein, ich hatte nie Sex mit Silvio Berlusconi. Beim zweiten Anklagepunkt, Amtsmissbrauch, hatte die Staatsanwaltschaft mehr in der Hand. Die Polizei hatte Ruby wegen Diebstahls aufgegriffen und wollte die Minderjährige in eine Jugendhilfeeinrichtung schicken. Eine Prostituierte informierte Berlusconi darüber. Der war damals als italienischer Ministerpräsident auf einem Gipfel in Paris. Berlusconi rief daraufhin persönlich bei der Polizei an. Ruby wurde dann von einer Bekannten Berlusconis abgeholt. Für das Gericht ist das Amtsmissbrauch. Berlusconi hatte dagegen seine Unschuld immer wieder beteuert. Bei der Urteilsverkündung heute war der Politiker nicht vor Ort. Für ihn ist der Prozess ein abgekartetes Spiel, politisch motiviert. Sie haben es nicht geschafft, mich mit Hilfe freier Wahlen kaltzustellen. Jetzt versuchen sie es immer noch mit Hilfe der Justiz. Und die hat zwar Berlusconi heute schuldig gesprochen, allerdings war es nur ein Urteil in erster Instanz. Seine Anwälte werden also sicher Berufung einlegen. Das heißt, ins Gefängnis wird der 76-Jährige aller Voraussicht nach erstmal nicht wandern. Auch den Senatsposten, das aktive und das passive Wahlrecht verliert er erst, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Der heutige Urteilsspruch hat also eher symbolischen Wert. Und Ministerpräsident Enrico Letta, der mit Berlusconis Partei PDL in einer Koalition ist, beruhigt sowieso. Die Prozesse gegen Berlusconi hätten keine Auswirkung auf die Stabilität der Regierung. Berlusconis Parteifreunde sehen das allerdings ein bisschen anders. Zum Beispiel Maurizio Gaspari. Falls jemand Silvio Berlusconi durch eine Entscheidung des Gerichts oder des Parlaments vom demokratischen Leben ausschließen möchte, dann muss ihm klar sein, dass wir diesen Übergriff nicht akzeptieren werden. Wir werden alle zurücktreten. Falls Berlusconi definitiv verurteilt wird, würde das also wohl bedeuten, die Regierung ist am Ende, wie so oft in Italien.
Aus Rom berichtete Lisa Weiß. Verheerend ist die Flutkatastrophe im Norden Indiens. Hunderte Menschen sind bereits gestorben. Sandra Petersmann über die verzweifelte Lage.
As army and paramilitary forces work against time to rescue the stranded pilgrims from the Himalayas.
Die indischen Nachrichtenkanäle berichten rund um die Uhr über das, was die allermeisten hier in Indien nur noch den Tsunami im Himalaya nennen. Dramatische Bilder von waghalsigen Rettungsaktionen laufen in der Endlosschleife. Weinende Angehörige flehen vor laufender Kamera um Hilfe. Es sind quälende Stunden der Ungewissheit. Noch immer sitzen mehrere tausend Menschen in den Bergen fest. Die Zahl der Todesopfer steigt täglich. Es gibt viele hundert Vermisste.
Kanchan Devi Sharma's husband is still missing after the devastating floods.
Eine Ehefrau hat seit dem 15. Juni, als die verheerenden frühen Monsunfluten im Norden Indiens so erbarmungslos zuschlugen, nichts mehr von ihrem Mann gehört. Sein Handy ist nicht erreichbar. Ich habe von einigen gehört, dass sie ihn gesehen haben. Die einen hier, die anderen da. Aber keiner weiß etwas Genaues. Ich flehe die Regierung an, ihn nach Hause zu schicken, egal wo er ist, egal wie es ihm geht. Der am schlimmsten betroffene Bundesstaat Uttarakhand liegt an der Grenze zu Tibet und Nepal im Himalaya. 90% des Gebietes sind bergig oder Hochgebirge. Das macht die Rettungs- und Bergungsaktionen so schwierig. Die Helikopter der indischen Armee sind im Dauereinsatz, doch das Wetter schlägt schnell um. Bei zu viel Regen und Nebel müssen die Hubschrauber am Boden bleiben. Dann vergehen wertvolle Stunden, in denen die Retter keine Opfer ausfliegen und keine Hilfsgüter transportieren können. Als sie uns erreichten, waren mein Sohn und meine Schwägerin schon tot. Sie waren entkräftet und sind verdurstet. Wir hatten seit Tagen kein Wasser und nichts zu essen. Wir sind in den Bergen umhergeirrt. Wir haben mit unserer Kleidung gewunken, um auf uns aufmerksam zu machen. Die Not ist groß, aber der Platz an Bord der Rettungshubschrauber ist beschränkt. Der Monsun hat in Nordindien in diesem Jahr so früh und heftig eingesetzt wie schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Das Wasser schoss peitschend durch Bergdörfer und enge Täler. Die Springflut riss Brücken, Straßen und Häuser mit sich. Und das mitten in der touristischen Hochsaison in dieser Region. Uttarakhand gilt als Land der Götter. Der nordindische Bundesstaat beheimatet einige der heiligsten Hindu-Tempel und Schreine. Hier entspringen auch die heiligen Flüsse Ganges und Yamuna, deren Fluten jetzt für so viel Leid und Zerstörung gesorgt haben. Viele Opfer sind Pilger und indische Touristen, die ihre Ferien in den kühlen Bergen des Himalaya verbringen wollten.
Aus Neu-Delhi berichtete Sandra Petersmann und wir kommen zu unserem letzten Thema. Ja, jetzt ist er endlich da, Pep Guardiola, der neue Trainer des FC Bayern, 42 Jahre alt und ein Star. Aus München, Taufik Khalil.
Punkt 12.05 Uhr. Pep Guardiola betritt in einem eleganten dunkelgrauen Anzug mit Weste, Einstecktuch, roter Krawatte und Dreitagebart das Podium im hoffnungslos überfüllten Pressekonferenzraum der Münchner Fußballarena. Kameras surren, Blitzlichtgewitter. Eingerahmt von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge schaut der Katalane fassungslos auf den Hype, den er ausgelöst hat. Dann seine ersten Worte.
Guten Tag und grüß Gott, Damen und Herren. Verzeihen Sie mir mein Deutsch.
Doch da gibt's nun wirklich nichts zu verzeihen. In gerade mal 6 Monaten hat der 42-Jährige im Ausland eine völlig fremde Sprache gelernt, die auch noch zu den schwereren auf der Welt gehört. Und das unter für einen Bayern-Trainer erschwerten Bedingungen.
Meine Lehrerin in New York ist unterstützen BVB.
Doch die Dame hat Pep wohl nicht ins offene Messer laufen lassen. Vielmehr hat er von ihr gelernt, deutlich zu erklären, warum er sich trotz weit höherer Angebote für die Bayern entschieden hat.
Vor allem wären ihre Spieler und ihre Geschichte. Immer in der großen Verein in der Welt, die Dirigenten, die Bosse, die Vorstände, entscheiden, welcher ihre neue Trainer wird.
Und diese Vorstände genießen just in diesem Moment die Strahlkraft ihres neuen Cheftrainers. Guardiola galt in Barcelona durchaus als hart. Als einer, der sich auch nicht davor scheut, Stars wie Deco, Eto'o oder Ibrahimovic zu rasieren. Doch zumindest fürs Erste will er beim Trippelsieger mal gar nicht viel verändern.
Lass mich seid bitte Schritt für Schritt. Ich versuche in dieser hohe Niveau als meine Vorhänger, Jupp Heynckes, vorsetzen, wenige Dinge wechseln.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mein Name ist Gertrud Sterzl, ich wünsche Ihnen einen guten Abend.